Tja, es war ja ein klein bisschen spannend. Fängt um 6:30 an, fängt um 7 an. Also, wenn noch ein paar reinkommen, die müssen sich nicht nach oben verkrümeln. Es ist nicht möglich, dass wir den Eindruck erwecken, dieser Saal sei einigermaßen gefüllt. Ich habe so einen ganz persönlichen Wunsch. Ich weiß, die Jugend hat das Recht auf die rechte Seite. Von mir aus ist es die linke. Schon in der Helsdorfer Straße war das immer so. Also das hat eine sehr lange Tradition. Und jetzt habe ich einen Wunsch an euch. Es wäre schön, wenn ihr mir den erfüllt. Dass ihr auch in die Mitte geht, dann sind wir alle zusammen. Oh, ihr seid klasse. Das ist eine Jugend. Die macht mit. Super. Erste Reihe, zweite, dritte, alles egal. Wunderbar, dann sind wir nämlich ein bisschen zusammen. Wir kennen das ja, das Kulturelle. Ne? In Deutschland ist so, eine Gaststätte, kommt einer rein, alle Tische sind besetzt, bis auf einen. Wo setzt er sich hin? An den einen. Es gibt andere Länder in der Welt, kommt jemand in eine Gaststätte, alles leer, bis auf einen Tisch, er geht genau an den einen, ja? Wo schon welche dran sind. Das ist Kultur, ne? So ist das unterschiedlich. Und wir sind auch so ein bisschen auf, naja, ich habe meinen Platz und so. Ich finde das klasse, dass ihr gekommen seid in die Mitte. Richtig super. Schön. Ja, das Thema Beten ist ein Thema für jeden Christen. Stimmt, ne? Also ohne Gebet gibt es keinen Christen. Das Christenleben fängt meistens mit Gebet an. Also in irgendeiner Weise mit Gebet meine ich jetzt. Ne? Das kann ganz unterschiedlich sein. Muss nicht die tolle Form haben. Vielleicht ein Schrei zu Gott oder auch ein Entsetzensschrei über das eigene, in der Sünde sehr verdorbene Leben oder wie auch immer. Aber es ist ja wirklich so, beim Gebet kommt es überhaupt nicht auf die Form an. Jeder Christ betet. Und ich habe den Eindruck, viele Christen, vielleicht die meisten Christen, haben auch ihr Problem mit dem Beten. Wir werden im Lauf dieser drei Versammlungen heute, morgen Vormittag, morgen Nachmittag, bestimmt darauf kommen, dass es tatsächlich so ist. Jesus, ja, war selber der Beter überhaupt. Ganz oft hat er erst gebetet, ehe er etwas getan hat. Ihm war das Allerwichtigste in seinem Leben, nichts zu tun, was irgendwie anders ist als das, was der Vater möchte. Das war das Allerwichtigste für ihn. Ich kann nichts tun, außer was ich den Vater tun sehe. Ja, wie sieht man den Vater etwas tun? Logischerweise, wenn man in seine Gegenwart kommt und wenn man mit ihm spricht und mit ihm Gemeinschaft hat und zu ihm aufschaut, das ist Gebet. Ich möchte eigentlich beginnen mit einem Wort Jesu aus Matthäus 6. Viele von euch werden wissen, in Matthäus 6 steht das Vater unser. Aber damit möchte ich nicht anfangen. Ich möchte gern mit Matthäus 6, Vers 5 anfangen, weil das so ganz praktisch sagt, Jesus sagt da ganz praktisch, wie sollt ihr beten? Und wir lernen an seinen Worten, was Gebet eigentlich ist. Darum geht es heute Abend. Was ist Gebet eigentlich? Da sagt er, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Jesus fängt eigentlich mit dem an, was er vielleicht täglich gesehen hat. Dass Leute draußen auf der Straße, auf den Plätzen stehen, ihre Hände zum Himmel erheben und anfangen zu beten. Ob's laut ist, das weiß ich nicht, davon sagt er nichts. Aber man konnte das sehen, teilweise sogar an den Gewändern. Wer also viele Quasten an seinem Gewand hat, das bedeutete, mir ist das Gebet wichtig. Ich bin ein Beter. Und das waren die frommen Menschen seiner Zeit. In seiner Gesellschaft, also in der jüdischen Gesellschaft, da galt es etwas, wenn man betete. Zumindest bei den Frommen. Nicht bei allen, aber bei den Frommen, da galt das etwas. Also wollte er gesehen werden. Draußen, er hätte ja auch zu Hause beten können, aber draußen auf den Straßen und Plätzen hat so mancher gebetet, damit die Leute sagen, guck mal, das ist doch ein frommer Mann. Ja, für den ist das Gebet wichtig. Vielleicht bei manchem auch dieses schlechte Gewissen, was wir bestimmt vielfach auch kennen, die schlechte Gewissen. Ja, Mensch, du, es ist ja wahr, ich sollte ja eigentlich auch mehr beten. Beten ist so wichtig. Im Kopf habe ich das, in der Theorie ist mir das alles klar. Nur in der Praxis kommt es immer wieder zu kurz. Und das wirkt natürlich, wenn einer das so öffentlich macht, so vor allen Leuten. Ja, ich möchte gleich auf uns kommen. Das ist bei uns natürlich nicht so, dass wir hier auf ein Ägi gehen oder irgendwo hin, wo Massen Leute sind und dann da uns hinstellen und anfangen zu beten, womöglich noch laut. Ich habe es eigentlich immer wieder gesehen auf dem Platz vor der Klagemauer. Sie mussten nicht rufen beim Beten oder so. Es reichte schon, sich die Leute anzugucken. So haben sie gebetet. Ein besonderes Gewand an, oftmals so ein Schal übergezogen und dann immer auf und ab. Und man wusste, der betet. Vielleicht rezitierte auch Gottes Wort, aber eins von beiden ist es ganz sicherlich. Und das kommt bei den Leuten an. Das ist ein Beter, das ist ein frommer Mann. Ja, werden hochgeachtet in Israel. Nicht unser Problem, weil in unserer Gesellschaft kannst du damit kein Ansehen gewinnen, wenn du betest vor den Leuten. Wo kann man Ansehen gewinnen? Mit Gebet. Die Antwort ist einfach. In der Gemeinde. Denn wenn es so ist, jeder Christ betet, dann kennt jeder in der Gemeinde Gebet in seinem Leben. Und viele finden es wichtig zu beten und sind gleichzeitig doch immer, wie soll ich das sagen, immer irgendwie im Minus. So wie sie es eigentlich sehen und möchten, so klappt es nicht. Man kann Ansehen damit gewinnen, indem man in der Gemeinde betet. Und das ist in Ordnung, in der Gemeinde zu beten. Es sei denn, es ist das, was Jesus hier sagt. Es kommt nämlich nicht darauf an, wie es nach außen aussieht, sondern es kommt darauf an, wie es innen drin ist. Er sagt, das Motiv des Gebets dieser frommen Leute ist, was möchten sie mit dem Gebet erreichen? Damit sie von den Leuten gesehen werden. Und glaubt mir, das kann es in der Gemeinde auch geben. Dass man betet, damit andere zustimmen, nicken, soweit gut, damit andere meinen Glauben oder vielleicht auch mein biblisches Wissen oder meine Frömmigkeit oder meinen Eifer oder meine Liebe zu Gott, damit sie das hören, sehen und bewundern. Ganz ehrlich. Im Prinzip wissen es nur zwei, nämlich der selber, der betet und Gott, an den das Gebet ja adressiert ist. Das Problem bei diesem Gebet, dass vor den Leuten etwas wirken soll, gut ankommen soll, etwas von meiner Frömmigkeit zeigen soll, kommt bei Gott nicht an. Jesus sagt hier ganz klar, wenn du für die Menschen betest, betest du nicht für Gott. Du hast ja dein Motiv. Du möchtest ja, dass deine Frömmigkeit geachtet wird. Also geht's dir um die anderen Menschen, mit denen du zusammen bist. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manches Gebet schon gehört in der Gemeinde, wo ich dachte, welches ist jetzt sein Motiv? Geht's ihm jetzt darum, wirklich etwas von Gott zu erbitten oder von den anwesenden Gemeindegliedern gehört zu werden? Und das muss doch eigentlich schrecklich sein. Ich bete und Gott sagt, nicht gehört, nicht angekommen, in den Wind gebeten oder zu den anderen hingebeten, aber nicht zu mir. Entweder oder, sagt Jesus. Und das kennen wir, glaube ich, von Jesus. Er spricht das sehr, sehr deutlich aus, damit wir nicht im Zweifel sind, was ist eigentlich los. Damit wir uns wirklich prüfen können, damit wir ehrlich werden, damit wir nicht aus zwei Teilen bestehen. Der schlimmste Vorwurf, den er den Frommen seiner Zeit gemacht hat, hieß, ein ganz einfaches Wort, Heuchler. Du gibst etwas vor, was innen drin gar nicht stimmt. Du machst den anderen etwas vor, um etwas damit zu erreichen, Ansehen zu erreichen. Unterstützung, Bejahung, ja. Und das ist uns Menschen ja wichtig, wie die anderen uns sehen, oder nicht? Das ist uns sehr wichtig. Darum sagt Jesus, also Gebet ist erstmal in erster Linie, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, du bist allein. Du bist wirklich ganz allein. Aber sei ganz sicher, Gott hört und sieht dich. Er sagt, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu Gott, der im Verborgenen ist. Und wir haben da eine ganze Anzahl Probleme damit. Das eine Problem ist, wir sind eigentlich eine aktive Gesellschaft. Und eine aktive Gesellschaft ist auf Ergebnisse ausgerichtet. Wir möchten gerne von dem, was wir tun, oder wie soll ich sagen, wofür ich meine kostbare Zeit, meine Gedanken und meine Kraft einsetze, da möchte ich ein Ergebnis sehen. Ich möchte sehen, was daraus wird. Und jetzt etwas zu tun, wo kein Ergebnis zu sehen ist. Ich bin da in der Kammer, die Tür ist zu und wenn ich rauskomme, ist draußen nichts, gar nichts anders. Es ist alles gleich geblieben. Es geht ja nur um das, was da drin passiert ist, aber kein Mensch kann das sehen. Und ich selbst sehe auch kein Ergebnis. Und das ist vielleicht die größte Anfechtung des Gebetes, dass ich nicht gleich ein Ergebnis sehe. Ich habe mit Gott geredet und ich sage jetzt mal, muss ich vorsichtig sein, was ich sage, wenn ich sage jetzt, ich weiß nicht, was draus wird, aber ich habe keine Garantie. Ich habe keine hörbare Bestätigung von Gott. Da klopft mir keiner auf die Schulter und sagt, gut gebetet. Keine Angst, das wird. Ich höre das nicht. Und ich spüre es auch gar nicht unbedingt. Und das wird manchen heute ein großes Problem sein. Wir möchten gerne spüren, da ist was passiert. Das ist gut. Also so ein warmes Gefühl ums Herz oder so eine Freude, die plötzlich in mir aufspringt. Ja, das war gut, das war richtig. Ja, da wird was draus. Verstehen wir? Einfach etwas, jetzt sage ich mal, also die Richtung ist ja eigentlich gar nicht so. Aber ich sage jetzt einfach mal, nach oben und weg. Ich habe es gesagt, ich habe es gebetet. Es war mir wichtig, sonst würde ich nicht beten. Nee. Ich habe meine Zeit dafür gegeben und ich gehe raus und irdisch gesehen hat sich sichtbar nichts geändert, fühlbar nichts geändert. Und ich bin ganz sicher, das ist für die meisten die größte Anfechtung des Gebetes. Mit Anfechtung meine ich, das macht uns das Beten schwer. Weil da keine solche Bestätigung kommt, die mir zeigt, das war jetzt gut, das wird gut, da wird was draus. In dem Moment, da wo ich bete, ist es nicht so. Wenn es anders wäre, ich bin fest überzeugt, wenn dass das der Ort wäre, wo die größte Freude für mich das Ergebnis ist, die ich mir vorstellen kann in meinem Leben. Ich werde morgen Vormittag ein bisschen mehr darüber sagen. Über die Freude des Betens. Oder die Freude der Gemeinschaft mit Gott, besser gesagt. Das wäre viel einfacher für mich. Das wird mich immer wieder motivieren. Ich würde sagen, oh ja, ich will mir Zeit fürs Beten nehmen. So aber wie es ist, bleibt es manchmal bei ganz kurzen Zeiten, wo ich schnell wieder bei meinen täglichen Aufgaben bin, von denen ich eben Ergebnisse erwarte. Gott ist verborgen. Gott ist verborgen. Und doch ist das eigentlich der Kern meines Glaubens, dass ich mit diesem verborgenen Gott Gemeinschaft habe. Paulus sagt, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und die Begründung folgt. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Ich entscheide mich also wirklich jedes Mal, will ich das Zeitliche, also das eines Tages vergangen ist. Also, wir kennen das ja in unserem Leben. So viele Dinge, die wir im Moment ganz klasse finden und richtig begeistert sind oder uns Spaß macht oder was auch immer, rauschen so an uns vorbei und dann waren sie gewesen. Sind nicht mehr, haben einen zeitlich begrenzten Wert, der hinterher überhaupt nichts mehr bedeutet. So viele Dinge. Und wenn wir das ganze Leben sehen, und das merkt man als junger Mensch nicht so stark, sage ich ganz bewusst mal, als älterer Mensch mit der Rückschau, was einem alles wichtig war und in was man alles investiert hat, Zeit, viel Kraft, manchmal Schweiß und Sorgen und was weiß ich, schlaflose Nächte, sagt man, und das ist alles für eine bestimmte Zeit gewesen. Dann ist aus und vorbei. Nichts bleibt. Das Unsichtbare aber ist ewig. Dies hier gehört zu dem Unsichtbaren. Das Gebet in dem Kämmerchen, für Menschen unsichtbar, für Gott kostbar. Davon bin ich überzeugt. Da sagt ein Mensch, du Gott bist mir wichtiger als das, was draußen passiert. Du bist mir wichtiger als das, was die Leute von mir denken oder welches Ansehen ich bei ihnen habe. Du bist mir wichtiger, als dass ich meine Lebenskonzepte, meine Zielplanung im Leben, auch meine Hobbys, meinen Spaß oder sowas, den kann ich für dich gerne beiseite legen, denn du bist mir wichtiger. Du bist der verborgene Gott, aber du bist Gott. Und das andere ist irgendwie ein Teil der Welt. Die Welt ist Gottes Schöpfung. Das sind nur Sachen. Gott ist der Schöpfer. Auf ihn geht alles zurück. Er steht über allem. Er hat in allem die Herrschaft. Und ich sage es mal ganz einfach, das ist das, wozwischen wir uns immer wieder entscheiden müssen. Das Schöne ist, Gott sieht im Verborgenen, sagt Jesus hier. Er sieht im Verborgenen. Heißt, es kommt eben in deinem Leben nicht unbedingt auf das an, was du sichtbar schaffst oder erlebst oder ja eben jetzt auch gerade machst, sondern mehr darauf, was deinem Herzen wichtig ist. Dem Propheten Samuel sagt Gott einmal, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ihm ist also bei allem, was wir machen, nicht in erster Linie das Ergebnis wichtig, sondern die Motivation. Was will ich eigentlich? Was ist mir richtig wichtig? Darauf kommt es an. Das ist heute manchmal ganz schön schwer zu sehen bei manchen Menschen. Was ist ihnen wirklich wichtig? Worauf ist ihr Herz ausgerichtet? Auch das haben auch manche, sag mal, wahrscheinlich ungläubigen Dichter erkannt. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das ist ein Wort von Saint-Exupéry, der wahrscheinlich kein Christ war. Also, darauf kommt es an. Gott sieht ins Verborgene. Also er weiß, was dir wichtig ist. Und Gott, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten, wie sagt Jesus hier? Er wird dir vergelten. Die Vergeltung kommt also. Und das bedeutet, es gibt ein Ergebnis. Es gibt ein göttliches Ergebnis deines Gebetes. Er wird auf dein Gebet antworten auf eine göttliche Art und Weise. Wie und so, da möchte ich gerne morgen noch drüber sprechen. Aber das ist erstmal ganz wichtig zu sagen, dass Gott das nicht entgeht, was dir wichtig ist. So, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ist mir das wichtig? Das ist die eine Sache. Aber jetzt sage ich mal ganz einfach, glaube ich das? Glaube ich, dass sich das lohnt? Dass ich meine Zeit da investiere, wo ich nicht sofort was zurückbekomme? Wo ich nicht ein tolles Gefühl bekomme? Wo ich nicht höre, dass die Menge klatscht und dass alle das prima finden? Wo ich nicht im Sinne meiner irdischen Ziele irgendetwas erreiche, sondern einfach meine Kraft, meine Zeit, mein Herz, meine Liebe in Gott investiere und sage, du bist mir wichtig. Ich sage dir, was mir in meinem Leben wichtig ist und ich glaube, dass du es vergelten wirst. Gut, wenn er es sofort täte, ja, wie, wenn du meinetwegen so sehr tüchtig arbeitest oder so, da kannst du schon damit rechnen, dass du einen guten Lohn dafür bekommst, dass du vielleicht belobigt wirst, dass du befördert wirst oder weiß ich was, Karriere machst in dieser Welt. Bei Gott ist das eben nicht immer sofort, nicht sofort sicht- und hörbar, sondern er antwortet auf seine Art und Weise. Und wir finden im zweiten Teil dieser kurzen Rede Jesu, auf welche Art und Weise Gott das macht. Das ist nämlich hochinteressant, dass er sagt, ihr sollt auch nicht viel plappern wie die Heiden. Warum? Da haben wir jetzt den Vers 7. Ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden. Warum sollt ihr nicht viel plappern? Weil sie meinen, wenn sie viel Worte machen, dann werden sie erhört. Kennen wir von den Kindern? Jeder von uns war mal Kind. Wenn das Kind etwas möchte, dann sagt es seinen Wunsch den Eltern. Bei Kindern ist das nun mal so, dass sie ganz vieles sich nicht selbst verschaffen können. Sie sind dafür noch zu klein, zu unfähig. Ne? Mama, ich möchte das haben. Mama, ich möchte das haben. Ja, was machen Kinder, wenn sie es nicht gleich bekommen, wenn die Mama sagt nein? Kann sein, oder nichts sagt, ja, kann sein, dass sie weiterbitten. Nochmal, 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 nochmal und so weiter und so weiter. Und dass sie viel Worte machen, eben, dass sie dann sagen, warum und so weiter. Und irgendwie versuchen, das zu kriegen, dadurch, dass sie das in viele Worte kleiden, um zu überreden. Und was Jesus hier sagt ist, Gott kannst du nicht überreden. Also wenn du jetzt viele Worte machst, dann hört er dich nicht mehr an, als wenn du ganz kurz und knapp dein Anliegen sagst. Ich habe das in manchen Gebetsgemeinschaften schon gehört. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Herr, du weißt ja, dass ich zum Beispiel das und das und das und das jetzt erlebt habe. Und dann erzählt man die ganze Situation und ich muss dann immer denken, ja, du hast recht gesagt. Gott weiß das. Warum erzählst du es ihm nochmal? Herr, du weißt doch, dass unser Bruder und dass es dem so schlecht geht und wie schlimm das für ihn ist und seine ganze Familie. Ja, Gott weiß das. Warum sagst du es ihm? Er weiß das. Er möchte wissen, nicht was da los ist, denn er ist Gott und er hat den vollen Überblick und er kennt die ganze Situation hundertprozentig genau. Mit der ganzen Beschreibung, die du machst, zeigst du nur, dass dir gar nicht bewusst ist, vielleicht, sag ich mal ganz vorsichtig, gar nicht bewusst ist, mit wem du redest. Dass er alles ganz genau kennt. Die gesamte Situation, letztlich sogar das Bedürfnis, sagt Jesus. Es ist schon ganz merkwürdig. Wir Menschen machen aus Gedankenlosigkeit würde ich annehmen, aus Gott einen, der vielleicht, also im Gespräch mit ihm, der vielleicht so ganz ähnlich ist wie wir. Also wenn ich jemand anders, ja, für mein Anliegen gewinnen möchte, dann erzähle ich ihm die ganze Situation. Das ist so, ist logisch unter Menschen nicht. Er soll wissen, was da los ist, damit er sich für mich einsetzt. Aber nicht Gott. Und wie oft mag der Gedanke dahinter sein, also wenn ich jetzt viel sage an dieser Stelle, dann hört Gott mich umso mehr. Ich glaube das nicht. Ich glaube es überhaupt nicht. Jesus sagt das sehr klar. Er sagt hier, sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Ja, nur bei Heiden ist das eben oftmals so. Da soll es denn ein, ich darf das mal sagen, ja, da soll es dann ein Rosenkranz tun. Also ich weiß nicht, wie viele Vaterunser. Wirkt ja mehr als eins, ne? Oder? Einfach nur gesprochen. Dieses Denken, dass bestimmte Worte häufig wiederholt, was ganz Besonderes bewirken, ist eine ganz merkwürdige Vorstellung, die aus Gott irgendwie so einen Automaten macht, der also auf ganz bestimmte Sachen reagiert. Wenn man das immer wieder sagt, immer wieder auch so ganz bestimmte, wie soll ich sagen, Passwörter, ja, für eine göttliche Erhörung, diese Wörter sagt, dann wird er ganz bestimmt hören. Das ist nicht so. Das, was ich sage, muss mit dem übereinstimmen, was hier drin ist. Das ist wichtig. Was mein wirkliches Verlangen ist, es ist eine gute Lehre, wenn man beten möchte, beten lernen möchte, es ist eine extrem gute Lehre, die Psalmen zu lesen. Wir sagen vielleicht Psalmen, ja, das ist Lob Gottes, jawohl. Viele Psalmen sind Lob Gottes. Es gibt eine ganze Anzahl Psalmen, die sind mehr am Ende Lob Gottes. Was kommt am Anfang? Und das ist hochinteressant. Da kommt Klage. Denn der Beter, oft David, der sagt nicht irgendetwas, von dem er meint, das kommt gut bei Gott an, sondern sagt genau das, was in seinem Herzen ist. Er klagt ihm seine Not. Nicht, dass er Gott anklagt. Aber er sagt, so geht es mir. Das ist wirklich schmerzlich. Ich habe große Angst. Mir wird enormes Unrecht getan. Und wenn wir die Geschichte Davids kennen, müssen wir zustimmen. Ja, ihm wurde wirklich böses Unrecht getan. Ich habe einen bösen Feind und der hat Macht und der will mit mir machen, was er will. Und er klagt Gott diese Not, er schüttet sein Herz aus und sagt nicht bestimmte fromme Worte, von denen er meint, und damit stimme ich Gott gnädig, großzügig oder wie auch immer, ja, hilfreich. Das macht er nicht. Sondern er sagt, was in seinem Herzen ist. Das Wunderbare dabei ist, und das merken wir in ganz vielen Psalmen, ich könnte jetzt Beispiele über Beispiele sagen, das Wunderbare ist, dass irgendwann mitten im Psalm etwas passiert. Also er spricht zuerst einfach aus seinem Herzen und seiner Situation und klagt ihm seine Not. Und dann merkt er, Moment, mit wem rede ich eigentlich? Ist er nicht der Herr der Welt? Hat er nicht alles in seiner Hand? Kann er nicht Gerechtigkeit wirken? Das ist nämlich das ganz große Problem vieler Menschen. Ihnen wird Unrecht getan oder sie sind in einer Not, wo sie sich fragen, warum ich? Ja, warum passiert mir das jetzt? Warum bin ich so gebeutelt jetzt? Und dann fangen sie an Gott zu zweifeln und sagen, ja, er hilft ja gar nicht. Und ich bin ein armes Opfer. Und verlieren ihr Vertrauen und fangen an zu zweifeln. Und Jakobus sagt, ein Zweifler, der meint, soll nicht meinen, dass er von Gott etwas bekommen würde. Wenn er sagt, ne, das kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Es gibt viele Dinge, die uns in dieser Welt passieren, die schwer sind. Aber ich darf sie Gott sagen. Ich habe ein Gegenüber. Im Gegensatz zu den Gottlosen, weiß ich, wohin ich damit gehen kann, wem ich das sagen kann und wer hundertprozentig sicher, und davon spricht die ganze Bibel, voll auf meiner Seite ist, wenn ich an ihn glaube und wenn ich ihn in meine Situation und Not mit einbeziehe und der so gerne helfen möchte. Er möchte allerdings mein Vertrauen sehen. Und das besteht eben nicht aus allen möglichen vielen und immer wieder wiederholten frommen Worten, sondern es besteht daraus, dass es ehrlich ist zuerst. Und ihm einfach meine Not sagt. Und das merken wir bei David. Er kommt dann schnell im Psalm dazu, aber du, Gott, thronst über allem. Du bist in der Herrlichkeit. Du hast die ganze Macht. Du wirst helfen. Ich vertraue auf dich, dass dir das nicht egal ist, was mit mir passiert. Und dann kommt ein tiefes Vertrauen in sein Leben hinein. Und das Entscheidende am Gebet ist eben wirklich, dass ich mit Gott rede. Dass ich ein Gegenüber habe. Dass ich nicht allein bin mit der Sache und mir das immer wieder durch den Kopf gehen lasse und dann in meiner Not und Angst und in meinem vielleicht Zorn und Ärger oder was es ist, versinke, sondern weiß, ich darf ihm das alles wirklich hinlegen und er kümmert sich drum. Das ist das, was wir eben gehört haben. Der ins Verborgene sieht. Er sieht den Zustand meines Herzens und wenn ich da schöne Worte mache, er weiß trotzdem, wie es in mir aussieht und eben nicht nur, was ich hier mit meinem Munde sage. Das sind also wirklich zwei ganz verschiedene Dinge. Wir können Gott nicht beeinflussen, aber wir können ihn in unser Leben hineinnehmen, dass er da mittendrin ist mit und nicht außen vor bleibt. Und das liegt allerdings an mir. Ja, das liegt an mir. Ich könnte auch sagen, also vielleicht erstmal, wenn in meinem Leben eine unbearbeitete Not ist, Gott, warum hast du nicht, warum hast du nicht, wie kann das denn sein, hast du nicht aufgepasst auf die Situation oder auf mich, das können wir sagen, aber wir können eben auch sagen, wenn Gott alles sieht, wenn er allwissend ist und außerdem noch allmächtig, also alles weiß und alle Macht hat, dann kann er doch helfen. Wenn er will. Jetzt sagt Jesus hier diesen Satz, Gott weiß, was ihr braucht, bevor ihr betet. Ha. Und damit zieht er nach dem Denken mancher Menschen, wahrscheinlich sogar manchen, den Boden unter den Füßen weg für ihr Gebet. Das sagt, wenn Gott das alles weiß, wenn er genau weiß, was ich brauche, genau weiß, wie es mir geht, jede Lösung kennt und auch jede machen kann. Ja Mensch, wozu denn beten? Dann mach doch Gott. Und da fangen wir an, also ich finde jedenfalls, da müssen wir anfangen, ins Nachdenken zu kommen. Ins Nachdenken, was ist Gebet eigentlich? Ich habe es ja eben schon angedeutet. Was ist Gebet eigentlich? Ist es Gott informieren? Das ist nicht nötig. Ich brauche Gott nicht informieren. Es ist wirklich Gott anrufen und sagen, Gott, ich möchte, dass du dich drum kümmerst. Denn, und jetzt kommt das Wesentliche, unser menschliches Wesen ist anders. Als die Schlange Adam und Eva ein Angebot, ein lügnerisches Angebot machte, sagte, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und hat im Grunde eine Sache angeboten, nämlich, hey, ihr braucht doch nicht von Gott abhängig sein. Ihr braucht doch nicht bei allem ihn fragen. Ihr müsst doch nicht sagen, bitte Gott, kümmer du dich darum. Ihr seid doch groß. Ja? Ihr seid erwachsen. Na, ihr könnt doch selber machen. Triff deine eigenen Entscheidungen. Ich biete dir an, eigenes Wissen über Gut und Böse und dann wirst du schon die Sache selbst hinkriegen. Brauchst doch gar nicht Gott dazu. Das war der Sündenfall. Genau das war der Sündenfall. Ich kann selbst. Auch das merken wir immer mal wieder bei kleinen Kindern. Die Eltern wissen ganz genau, dass die es noch nicht können. Kann selbst. Diese zwei Wortsätze kennt ihr, nicht? Das sind Zweijährige. Ja. Kann selbst. Und fällt manchmal dabei rein. Die Mütter wissen das, ja. Wenn es nicht so schlimm ist, dann steht man daneben und sagt, lass ihn mal seine Lebenslehre haben. So vielleicht eine von den Ersten, die ein bisschen wehtut. Ganz gut, ja. Ist besser, als wenn man immer nur beschützt und sagt, haha, Hauptsache es geht alles gut. Nein, nein, er muss schon merken, kann nicht alles selbst. Das ist aber unser menschliches Wesen. Und jetzt merken wir, wofür Gebet eigentlich ist. Es ist dafür da, dass ich in den Sachen, die ich Gott sage, die Sache aus der Hand gebe. Und sag, bitteschön, deine Sache. Gott, du kannst es besser als ich. Ich bin überzeugt, ich bin ganz oft an meinen Grenzen. Im Kopf wissen wir das alle, oder? Wir wissen alle, wie oft wir an unseren Grenzen sind und es nicht hinkriegen. Aber das jetzt ganz praktisch zu machen und sagen, Gott, diese Sache, das gebe ich jetzt dir. Ich will das nicht selbst machen. Ich mache es falsch. Und wenn ich zurückdenke in meinem Leben, wie oft habe ich, wenn eine bestimmte Situation ganz schnell gehandelt, spontan aus dem Gefühl heraus, irgendwie auch aus meinem Wesen, wo ich heute sage, mein lieber Mann, warst du damals noch unreif, hast du so viel falsch gemacht und so viel kaputt gemacht. Und besonders in deinem Umgang mit anderen Menschen hast du echt Murks gebaut. Hättest du mal damals schon gesagt, Gott, das, was mir da passiert, damit komme ich nicht gut zurecht. Bitte mach du was. Ja, bring du das in Ordnung. Das ist Gebet. Gebet ist die Sache an Gott abgeben. Ich persönlich muss sagen, ich finde das unglaublich tröstend und stärkend zu wissen, Gott weiß, was ich brauche, ehe ich bete. Also im Grunde, stellen wir es uns mal ganz einfach vor, er schaut vom Himmel in mein Leben hinein und sagt, also die richtige Lösung für das Problem, was der jetzt hat, sieht so und so aus. Ich kann das jetzt nicht konkret sagen, ne? Wir kommen morgen noch zu manchen konkreten Sachen. Aber Gott hat einen Plan dafür und sagt, jetzt bin ich gespannt, ob er damit zu mir kommt oder ob er es mal eben selbst macht. Und dann vielleicht noch, und da möchte ich auch gerne morgen noch wesentlich mehr drüber sagen, ist Ihnen das Gebet eigentlich wichtig? Ist es ihm ernst damit, die Sache wirklich abzugeben? Oder macht er mal ein paar Worte, sagt mal, Gott, mach mal und so. Ist es ihm ernst damit? Wenn das noch nicht passiert, kommt er auch wieder. Ja, kommt er wieder. Zeigt er, und das ist scheinbar sehr nahe an dem, viele Worte machen. Aber wie oft habe ich mich geschämt in meinem Leben, wenn ich denke, oh, da war einer in einer Situation, der brauchte dringend meine Unterstützung im Gebet und ich habe es jetzt tagelang, wochenlang einfach nicht dran gedacht, richtig vergessen, missachtet. So wichtig, das vor Gottes Thron zu bringen und mal ehrlich gesagt, es war mir nicht wichtig genug. Und das ist das Problem. Also nicht, verstehen wir, auf der einen Seite nicht Gott versuchen, mit Worten zu überreden, als ob ich ihn steuern könnte, ja, der Automat, wo ich mein Gebet reinstecke und dann kommt die Lösung raus. Aber Gott zeigen, was mir wirklich wichtig ist, indem ich immer und immer wieder auch dranbleibe am Gebet. Also immer wieder zeige, ich traue mir selber nicht zu, das richtig gut zu machen. Ich möchte, Gott, dass du dich drum kümmerst. Ich brauche dich dafür. Ich kann es nicht ohne dich. Und ich denke, dass diese paar Sätze, die Jesus sagt, uns etwas zeigen, einfach über, ich sage einfach mal so, was Gebet eigentlich ist. Gebet ist etwas, womit wir alle ist die Lösung für etwas, womit wir alle ganz große Probleme haben. Nämlich, die Bibel nennt das Hingabe. Hingabe heißt, ich gebe die Herrschaft über mein Leben ab an den, dem sie eigentlich gehört, der mich geschaffen hat, der mich geliebt hat, der seinen Sohn für mich hingegeben hat und der gerne mein Leben gestalten möchte. Also jetzt nicht, der mir ein paar Worte gibt, so, und ich bin dann verantwortlich, dass ich das richtig gestalte. Der ist auf der Grundlage dieser Worte, die er gesagt hat, die absolute Wahrheit sind, der es selber gestalten möchte. Und dazu braucht er dieses immer wieder neu, ihm das Sagen. Wenn wir uns selbst ein bisschen kennen, dann merken wir, wie leicht wir dazu geneigt sind, das, was in unserem Leben passiert, selbst in die Hand zu nehmen, um es so zu machen, wie wir eben denken. Wie nah uns das ist. Und darum brauchen wir das Gebet. Wir brauchen das Gebet, damit wir ihm, ja, wie soll ich sagen, den Steuerknüppel in die Hand geben, ja, oder das Steuerruder, um das Schiff unseres Lebens zu lenken. Dazu brauchen wir das Gebet, dass es uns verändert. Unser Denken mehr und mehr in diese Richtung verändert. Ich brauche Gott zu allem. Ich bin ohne ihn im Grunde nicht fähig, das Leben zu leben, so wie es Gott gefällt. Ich werde mich immer wieder bemühen und immer wieder auf die Nase fallen. Ich brauche zu allem ihn. Und dazu ist das Gebet der Weg. Ich glaube nicht, dass es einen zweiten gibt. Ja, natürlich brauchen wir Gottes Wort, um zu wissen, wo es lang geht. Aber das umzusetzen, dazu brauchen wir das Gebet. Und wir werden das mehr und mehr merken. Da wird oft nicht ein paar Minuten reichen. Da kann es sein, dass es doch wieder dabei landet, Gott einfach zu informieren. Und ich mache hinterher so weiter, wie ich das vorher gemacht habe. Ich brauche ihn. Ich brauche die Zeit in seiner Gegenwart. So viel zu diesem Thema. Was ist Gebet eigentlich? Es ist ein bisschen anders, als wenn wir so gedankenlos drauf zugehen und sagen, so, jetzt sage ich mal Gott das und das und das und dann gehe ich wieder weiter. Es ist etwas viel, viel Tieferes. Ich gebe mein Leben an ihn ab. Morgen mehr zu dem Thema ganz konkret, auch wofür können wir beten und auf welcher Grundlage können wir wissen, dass Gott uns erhören wird. So viel für heute Abend.